Rheuma haben ja nur alte Leute. Falsch gedacht. Rheuma ist jünger als du denkst. Hallo. Zum 50. Jubiläum der Rheuma-Liga wollen wir heute über Erfahrungen von jungen Menschen mit Rheuma und den Erfahrungen ihrer Eltern sprechen. Wir, das sind Mario Habermann-Krebs, Bundeselternsprecher.
Hallo.
Sabine Schanze, erste Vorsitzende der Lupus Erythematodes Selbsthilfegemeinschaft und Mitglied im Ausschuss der jungen Rheumatiker.
Hallo.
Und meine Wenigkeit. Ich bin Mara Kaldeweide, Bundesjugendsprecherin der Rheuma-Liga.
Herzlich willkommen beim Rheuma-Podcast. Die Deutsche Rheuma-Liga feiert 50. Jubiläum und alle feiern mit. Die Verbände und Ausschüsse stellen erfolgreiche Angebote vor und informieren über Rheuma. Viel Spaß!
Vor einiger Zeit haben wir auf Social Media und in unseren Netzwerken ein paar Erfahrungen gesammelt von jungen Rheumatikern und von Eltern von Kindern mit Rheuma. Diese wollen wir heute besprechen.
Erste Situation: Eine Lehrerin oder eine Mutti eines rheumakranken Kindes tritt an mich heran und erklärt mir, dass die Lehrerin permanent das Schriftbild bemängelt in Klassenarbeiten, in Aufsätzen, wie auch immer. Lange Rede, ich nahm mir die Rheuma-Simulationshandschuhe, ging zu einem Tag der offenen Tür in die Schule mit der Mutter zusammen und habe der Lehrerin einfach die Rheuma-Simulationshandschuhe angezogen und habe ihren Stift in die Hand gedrückt und sie möge doch jetzt einfach mal ein paar Zeilen schreiben. Das tat sie und war recht erschrocken, wie schlecht ihr eigenes Schriftbild war. Ende war, dass die Lehrerin sich sogar bei dem Kind entschuldigt hat und sie meinte, sie wird also nie wieder das Schriftbild bemängeln.
Kannst du kurz für die nicht wissenden Hörer erklären, was der Rheuma-Simulationshandschuh ist?
Ja, der Rheuma-Simulationshandschuh ist ein Spezialhandschuh, den man anziehen kann. Das Rheuma speziell in den Handgelenken, Fingergelenken, Fingergrundgelenken so simuliert, dass man selber mal merkt, wie eigentlich ein Rheumatiker sich fühlt, wenn er eine Schleife binden will, wenn er was schreiben will, Schriftbild, Knöpfe auf und zu machen, Stulle schmieren, Flaschen auf und zu machen. Also dieser Handschuh simuliert praktisch Rheuma in den Fingern.
Mhm. Ohne die Schmerzen, muss man dazu sagen, ne? Die sind ja nicht dabei.
Ja.
Genau, es ist die Steifheit und die erschwerten Bewegungen, die man dann sozusagen nachfühlen kann.
Apropos Handschuhe.
Ich habe nicht so das Problem, dass ich das kühlen müsste, meine Finger. Also ich bin jemand, der bei den Temperaturen, wir haben es, glaube ich, heute 7 oder 8 Grad draußen gehabt, Handschuhe anzieht. Schon. Und ich habe, weil ich immer friere grundsätzlich und ich arbeite auch viel am Laptop und am Computer, ich habe USB-beheizbare Handschuhe, also so Fingerlinge, mit denen ich immer noch tippen kann. Aber ich habe immer warme Hände.
Und wird da reagieren deine Kollegen da auch drauf, wenn du mit Handschuhen am Laptop sitzt?
Ja, ich bin dann schon manchmal ein bisschen komisch angeguckt worden. Aber die haben sich daran gewöhnt, weil ich habe eben auch nie wirklich verheimlicht, dass ich Lupus habe. Hinter Lupus muss man grundsätzlich irgendwie immer erklären. Mit Rheuma können die Leute dann schon was anfangen. Aber ja, es ist trotzdem immer, wenn man dann sagt, ja, das ist was Rheumatisches, dann kommt dieser Standardspruch, den wir, glaube ich, alle nicht mehr hören können, du siehst gar nicht krank aus und wie wir schon gesagt haben, Rheuma haben doch nur alte Leute. Ja, nee, Pustekuchen.
Ja, und wie reagierst du dann da drauf, wenn dieser Standardspruch kommt von zum Beispiel Kollegen in so einer Situation?
Mittlerweile kann ich dann sagen, ja, es gibt auch Rheuma im Kinder- und Jugendalter und dann, ja, versuche ich das zu erzählen, zu erklären, aber ganz am Anfang selber wusste ich selber nicht, was ich erzählen soll. Da war ich selber etwas baff, dass ich Rheuma habe. Ich war auch Opfer dieses Vorurteils, das gesagt hat, ja, Rheuma haben doch nur alte Leute.
Tja, leider ist es eben nicht so.
Und dann, das Problem ist halt tatsächlich, ja, das ist kein Problem. Zum Glück sind die Medikamente mittlerweile so gut, dass man es nicht mehr sieht. Aber es macht es eben dann schwierig, weil ich glaube, was anderes, was jetzt auch aufgefallen ist in diesen wo wir bei Social Media gefragt haben, was denn so häufig kommt. Und dann ist es immer wieder, ja, gestern konntest du doch noch. Was machst du denn heute? Du tust doch nur so. Du willst doch nur nicht in den Sportunterricht oder du hast keine Lust auf Wandertag. Und das tut richtig weh, weil ich glaube, keiner von uns hat simuliert. Meine Erfahrung sagt eigentlich eher, wir ignorieren unseren Schmerz so lange, bis es wirklich gar nicht mehr geht.
Ja. Ja, genau. Ja, ich muss sagen, das habe ich auch häufiger. Es gab Situationen in meiner Schulzeit, aber vor allen Dingen auch im Studium später, dass ich gesagt habe, ja, ich hätte die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel im Studium dann eine Klausur gesondert schreiben darf, also gesondert von dem Rest. Und dann kann ich auf einem speziellen Stuhl sitzen, der ergonomisch besser ist und nicht mit dem Rest. Und dann, das hatte ich halt so laut am Küchentisch bei meinen Eltern mal erzählt, als ich ein Wochenende zu Hause da war. Und meine Mutter hat dann gesagt, das ist ja super und es ist ja toll, dass sie das anbieten. Und ja, das musst du auf jeden Fall machen, ne, habe ich gesagt. Ja, weiß ich aber gar nicht. Warum soll ich das denn machen? Ich kann ja mich danach wieder hinlegen nach der Klausur. Also wenn ich dann zu Hause bin, dann relaxe ich halt und dann sind die Rückenschmerzen vom Sitzen, die gehen dann schon wieder weg. Und dann hat meine Mutter auch so schön gesagt, ja gut, aber du hast so viele Nachteile durch deine Erkrankung, wenn sie dir jetzt diesen einen Vorteil, beziehungsweise eigentlich ist es ja eher ein Ausgleich, aber wenn sie dir das anbieten, nimm das auf jeden Fall wahr. Das kann dir ja nur helfen, dass du dann länger sitzen kannst, nochmal durch die Klausur durchlesen kannst am Ende, solche Sachen. Ne? Also ich sehe das auch häufig bei mir selber und auch bei anderen Rheumatikern, die ich kenne, die sind da sehr zurückhaltend, um diese gewissen Ausgleiche dann doch wahrzunehmen, einfach weil es auch ein bisschen Unangenehmes vielleicht oder man so ein bisschen über seinen eigenen Schatten springen muss und zugeben muss auch, dass man sowas braucht. Ich weiß nicht, wie seht ihr das?
Ich glaube, das betrifft nicht nur diese Nachteilsausgleiche. Ich habe dieses Zögern sogar gehabt, wo es darum ging, meinen Schwerbehindertenausweis zu beantragen. Dazu muss man wissen, ich habe in Baden-Württemberg studiert und als ich angefangen habe zu studieren, sind gerade die Studiengebühren eingeführt worden, die man nicht bezahlen musste, wenn man einen Schwerbehindertenausweis hatte. Und ja, ich glaube, wenn es nicht darum am Ende gegangen wäre, ich glaube, ich hätte bis heute keinen beantragt, weil ich am Anfang auch dieses Gefühl hatte, ja, so einen Schwerbehindertenausweis, den brauche ich ja nicht. Ich bin's ja nicht, bis ich mich dann tatsächlich mit diesem Thema beschäftigt habe. Und ich glaube, wir gehen da alle oder viele von uns einfach auch den Weg und sagen, ach nö, das ist doch eigentlich nicht so schlimm und uns geht's doch ganz gut. Und dann kommt wieder halt so eine Situation im Leben, wo man dann doch irgendeine Hilfe braucht oder ein Mitschüler einen dummen Kommentar abgibt. Und dann merkt man eben doch, man ist anders oder man braucht doch irgendeine Hilfe. Und damit das zu lernen, ist, glaube ich, die größte Herausforderung, ja, dieser Umgang damit.
Und wie ist das, ich meine, so, Sabine und ich, wir sprechen ja jetzt aus betroffener Sicht. Wie ist das denn für die Eltern? Wie fühlt sich das für die Eltern an?
Also wenn wir nochmal auf diese Nachteilsausgleich nach dem längeren Schreiben. Wir haben einen Nachteilsausgleich. Der wurde vor Einschulung durch eine Förderschullehrerin angefertigt. Also das ist eine Gutachterin praktisch, die als Gutachterin tätig ist. Und dieser Nachteilsausgleich begleitet ihn oder hat ihn bis jetzt die 10 Jahre Schule begleitet. Das heißt, alles, was dort drinnen steht, ist für die Lehrer und für die Schule bindend. Und da war auch die Schreibzeitverlängerung drin. Also alles niedergeschrieben und da ist auch niedergeschrieben in dem Fördergutachten, wenn keine Schreibzeitverlängerung gewährt werden kann, aus welchen Gründen auch immer, dann gibt es die Bewertungsminderung. Hattet ihr das auch?
Nicht so offiziell. Also bei mir lief das, ich war ja schon relativ alt, als ich die Diagnose gekriegt habe für Kinderrheuma. Ich war ja schon in der Oberstufe und da habe ich alles mit meinem Oberstufenkoordinator abgesprochen und der hat das ganze Offizielle geregelt, auch fürs Abitur und solche Sachen. Das heißt, das lief relativ an mir vorbei. Ich musste nur einen Attest mitnehmen, dass ich wirklich Rheuma habe und dass ich dadurch Probleme habe, Klausuren handschriftlich zu schreiben. Also zum Beispiel in Englisch und Geschichte mussten wir seitenweise Klausuren schreiben. Und das habe ich dann alles auf dem Laptop gemacht und es war super unkompliziert bei mir. Also Gott sei Dank. Und da bin ich auch sehr froh, dass meine Schule da so wirklich problemlos mitgespielt hat. Das hört man ja auch häufig, dass das nicht so der Fall ist, ne? Dass sich die Schule oder Lehrer schon mal querstellen.
Okay. Ich war etwas anders gelagert. Ich hatte ja am Anfang relativ wenig Probleme mit den Fingern. Das hat sich dann tatsächlich kurz vorm Abitur das erste Mal manifestiert. Das Einzige, was es bei mir eben als, ja, in Anführungszeichen, Anpassung gab, war, die Rheumatologen haben damals empfohlen, dass ich nicht mehr beim Sportunterricht mitmachen soll. Ich weiß, wir sind da mittlerweile auch weiter. Und ich hatte zuerst nur eine Teilbefreiung, also all für diesen ganzen Krampf mit Leichtathletik in der Sonne rumrennen, weil das für Lupus ja nicht so der idealste Fall ist. Und Körperkontakt-Sportarten fanden sie auch nicht so super. Ja, ich hätte einen noch Gymnastik machen können und Turnen. Ja, bis dann in meinem Zeugnis trotzdem Attest stand, obwohl ich Noten mitgemacht habe, zumindest in den Sachen, die ich durfte. Und danach hatte ich eine Ganzbefreiung, aber das war dann eben auch schon wie bei Mara eben in der Oberstufe. Und klar gab es da mal einen dummen Spruch, dass ich nicht bis 18 Uhr in der Schule rumhocken musste, aber die haben das akzeptiert. Und für den größten Teil waren meine Mitschüler auch, ja, sagen wir mal, rücksichtsvoll und haben verstanden, dass ich eben nicht mehr ganz wie alle anderen sein konnte, aber das war dann auch okay.
Ja. Also ich muss sagen, Sportbefreiung, die hatte ich auch, einfach weil es sonst nicht wirklich möglich war, das zu bewerten. Ich musste dann aber, weil ich sonst ohne Sport zu wenig Fächer gehabt hätte in der Oberstufe, musste ich einfach extra wählen. Das war dann in meinem Fall Französisch. Ich muss sagen, als ich das erste Mal mit einem Laptop eine Klausur geschrieben habe, als einzige auch im Kurs, da kam schon so ein Spruch, oh, das Tippen nervt mich. Da habe ich auch gedacht, ja, und? Kann ich ja jetzt nichts dran machen. Und habe dann auch gesagt, von wegen, ja, dann setze ich weiter weg. Es ist halt, ich glaube manchmal, dass man sich so ein dickes Fell zulegen muss für solche Sprüche. Ich glaube auch, dass die häufig gar nicht immer so doof gemeint sind, wie sie rüberkommen. Es ist einfach viel Unwissen und viel Unverständnis. Und ich selber habe gemerkt, wenn man von Anfang an da sehr offen dran geht und einmal erklärt und sagt, so sieht das aus, da habe ich Probleme, da läuft es nicht so gut und da brauche ich halt einen Ausgleich, damit ich wohl genauso funktionieren kann wie andere Menschen in meinem Alter, dann ist danach Ruhe, häufig. Ist natürlich, ne, nicht immer so, aber
Wir hatten in der Grundschule ein Luxusproblem, weil ihr gerade über den Sportunterricht erzählt habt. Was heißt Luxusproblem? Halt, wir hatten eine Luxussituation. Und zwar ist bei uns in dem Sportunterricht, wenn die Kids, die haben immer 2 Stunden am Stück Sport gehabt. Und dann ist die Physiotherapeutin, weil wir wohnen auf dem Dorf, und die Physiotherapeutin ist dann in den 2 Stunden in die Sporthalle, hat an der Seite die Matte aufgelegt und dann haben die da Physiotherapie gemacht im Sportunterricht.
Wow.
Das hat die ganze Grundschule geklappt.
Ja, ja. Sehr flexibel, ne? Von allen, ja. Also von allen Teilnehmern. Ich glaube, das hört man nicht so häufig. Aber ich meine, es ist ja vielleicht für die Zuhörer ein Denkanstoß, dass man sowas vielleicht mal vorschlägt, beziehungsweise eine andere.
Wichtigste Grundvoraussetzung dafür, dass die Physiotherapeuten auch in die Schule kommen, ist, dass auf dem Rezept angekreuzt wird Hausbesuch.
Ich glaube, das ist es auch, was man so allgemein sieht, wenn man so eine Erkrankung wie das Rheuma hat. Man wird irgendwie kreativ. Also ob es jetzt der Hausbesuch ist, der dann in der Schule während des Sportunterrichts stattfindet oder andere Sachen. Ne? Also das Öffnen der Flasche zum Beispiel dann mit einem Hilfsmittel oder dass man sich im Alltag kleine Hilfen selbst stellt, also dass man, ne, seinen Tagesablauf vielleicht auch etwas anders organisiert, wenn das möglich ist.
Ja, ich glaube, das ist aber ein wirklich, ja, ich will nicht sagen Einzelfallbeispiel, aber wenn man dann so andere Sachen wenn wir wieder zurückgehen, was wir in letzter Zeit gelesen haben oder was uns auch selber passiert ist, schlicht und ergreifend, wenn dir erzählt wird, ja, wenn man sich dann mal nicht so gut bewegen kann, also ich gehöre zu den Menschen, die gerne in der Firma den Aufzug benutzen, der dritte und vierte Stock sind nicht mein Freund, vor allem nichts morgens. Und wenn man dann wieder gesagt bekommt, ja, du musst dich einfach nur mehr bewegen, dann tut dein Knie schon nicht mehr weh. Ja, genau, der war lustig. Und der nächste Spruch dahinter, wenn man dann sagt, ja, das Knie tut aber halt dauerhaft weh, ja, dann komm erst mal in mein Alter, dann weißt du schon, wie es ist. Wie bitte? Ja, sprachlos.
Da kann man nur sprachlos sein. Also wir hatten das zum Beispiel eine Mutti mich angerufen, die meine Tochter kommt jetzt in das Gymnasium. Und ja, die Lehrerin meinte, was, ein Rheumakind in meiner Klasse, wie soll das denn gehen? Und dann hat die Mutti mich angerufen, die ist bei uns im Elternkreis, bin da hingefahren und habe einfach in der Vorbereitung, also noch in den Ferien mit den Lehrern gesprochen und musste erstmal erklären, dass Rheuma bei Kindern oder überhaupt Rheuma nicht ansteckend ist. Das ist keine ansteckende Krankheit. Also dann erklären, was eigentlich für Möglichkeiten bestehen, was auf die Lehrerin drauf zukommt, was auch nicht drauf zukommt. Im Endeffekt war dann die Aussage von der Lehrerin, ach ne, das kriegen wir doch schon hin. Ein riesen Ding vorher gemacht, erklärt, ja, wie soll das denn gehen? Was soll ich denn mit einem Rheumakind? Das Rheumakind könnte doch vielleicht lieber in eine Förderschule. Also, und dann kurzzeitig erklärt und dann, ach so, na, so schlimm ist doch gar nicht. Nee, ist es nicht.
Ja. Ja. Ich glaube, das ist so ein allgemeines Ding, was eigentlich man als junger Rheumatiker oder als Elternteil von einem rheumakranken Kind häufig leisten muss. Aufklärungsarbeit, einfach erklären, was Rheuma ist, dass es zum Beispiel nicht ansteckend ist, dass es nicht heißt, dass man oder nicht unbedingt heißt, dass man ein Schwerstpflegefall ist, sondern dass man mit den richtigen Medikamenten relativ uneingeschränkt aufwachsen kann und erwachsen werden kann.
Also immer ganz stark darauf an, wie die Leute eben auch schon mit Rheuma oder mit anderen Erkrankungen in Kontakt gekommen sind. Also das liegt ein bisschen am Alter und auch was so von der Umgebung vorgelebt wird.
Du hast vollkommen recht. Das ist eben ähnlich wie bei dir. Wir haben also bei uns in der Klasse, ich fahre ja nun zum Beispiel, wenn Richard irgendwie zu Klassenfahrten fährt, fahre ich halt immer mit. Ja, weil halt montags genutzt werden muss und bis zu einem bestimmten Zeitraum hat er das eben nicht selber gemacht und freitags eben die Antikörper spritzen. Und jedes Mal, wenn wir dann in der Klassenfahrt sind und ich sage so, mitkommen, Infusionstime, dann haben wir da auch eine Diabetikerin und die Diabetikerin hat einfach gefragt, was muss denn da jetzt Richard oder warum muss denn der sich da jetzt spritzen? Ich sage, na, der hat doch Rheuma, der ist doch krank. Dann hat sie gesagt, ja, ich muss mich auch spritzen, ich habe Diabetes. Eigentlich eine Krankheit wie eine andere auch. Beides chronisch kranke Kinder. Beide spritzen sich. Aber so richtig hat man irgendwie das Gefühl gehabt, dass die Mitschülerin halt nicht verstehen konnte, warum er denn nun spritzen muss. Ja, aber der Rheuma, so, da kannst du doch eine Tablette nehmen und dann ist er das wieder weg. Nee.
Ja. Ja. Ich glaube viel, wenn ich das so raushöre, auch von den ganzen anderen Beispielen, die wir jetzt hatten, ist so ein bisschen darauf zurückzuführen, dass es ist ja irgendwie was Besonderes, wenn man Rheuma hat. Auch andere chronische Erkrankungen, die schwerwiegend sind oder die schwerwiegend behandelt werden müssen. Es ist was Besonderes. Man fällt damit so ein bisschen aus der Reihe und aus dem ganz Normalen raus. Einfach, weil man besondere Bedürfnisse hat. Und ich glaube, da muss einfach auch in der Gesellschaft viel mehr Platz für sein, viel mehr Raum für sein, dass man auf so eine Weise individuell sein darf. Ne? Also, dass nicht gesagt wird, warum spritzt du dich denn? Oh Gott, das ist das aber komisch. Sondern das gesagt hat, ach, du spritzt dich. Okay, ja, gut, viel Erfolg. Also, dass da positiver drauf reagiert wird. Und ich glaube, das ist in der Schule nicht nur die Mitschüler, sondern das sind auch die Eltern der Mitschüler, die Eltern des kranken Kindes, die damit ganz normal und offen umgehen. Das sind die Lehrer. Das ist auch generell die Gesellschaft, denke ich, die da einfach viel mehr Platz für lassen muss oder viel mehr Platz dem Ganzen geben muss. Also wie schon eben gesagt, ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass wenn man damit ganz offen umgeht und nichts verschweigt sagt von wegen, ja, das geht dich jetzt gar nichts an, damit bin ich immer sehr gut gefahren, halt mit dem Offenen und mit dem Erklärenden und es ganz normal als Teil von meinem Leben ansehen.
Manchmal funktioniert das aber leider nicht, Mara. Ich erinnere mich immer an unsere Mutti im Elternkreis, die mit ihrer Tochter zur Physiotherapeutin gekommen ist und sie meinte, ob sie denn eigentlich weiß, was sie da ihrem Kind alles an Medikamente verabreicht. Und da soll doch auch Gold helfen, ja? Das hatte sie irgendwann mal gehört. Also wäre es doch sinnvoll, die Medikamente einfach wegzulassen und dem Mädchen einfach ein Goldkettchen umzumachen. Das würde doch dann das Gleiche bewirken. Weil Gold hilft doch bei Rheuma. Aber die hatte auch null Interesse, sich mit dem Krankheitsbild überhaupt zu befassen. Und ganz witzig war, dass zum Beispiel das auch die Situation war, dass das Knie frisch punktiert wurde und die Physiotherapeutin das Kind aufs Trampolin stellen wollte mit einem frisch punktierten Knie. Was natürlich überhaupt nicht geht, weil das frisch punktierte Knie gehört nicht in einen Belastungssport. Ja. Aber ich glaube, die gehen da also nicht mehr hin zur Physiotherapie. Die haben sich dann eine andere Physiotherapie gesucht, die da ein bisschen mehr Akzeptanz gegenüber hatte.
Ja, aber ich glaube, das sind nicht mal mehr nur die Mediziner. Also ich bin von Anfang an sehr offen damit umgegangen, weil es war mehr als offensichtlich, dass ich in irgendeiner Art und Weise krank bin. Ich habe ungefähr ein halbes Schuljahr gefehlt. Und das fällt halt auf, wenn man an einer relativ kleinen Schule ist. Und ich habe dann auch erklärt, was ich habe. Und ja, ich weiß nicht, es ist so eine Tradition fürs Abitur, sammelt man ja immer irgendwelche komischen Zitate für die Abi-Zeitung über sich, seine Mitschüler, wie auch immer. Und das war so ein Heftchen, was wir uns eben alle angeguckt haben, wenn wir Zeit hatten und in unserem Oberstufenzimmer gesessen haben und gerade mal nicht gelernt haben oder sonstigen Blödsinn gemacht haben. Ich habe da durchgeblättert und ich bin über ein Zitat gestolpert von der Mitschülerin. Ich kann bis heute nicht sagen, ob sie das tatsächlich ernst gemeint hat, weil ich mich nie getraut habe, sie zu fragen. Sie hat reingeschrieben, Sabine ist so unbeliebt, nicht mal mehr ihr eigener Körper mag sie. Also meine Reaktion in dem Moment war tatsächlich, ich bin heulend zusammengebrochen, bis mir jemand dieses Heft aus der Hand genommen hat und das mit Edding durchgestrichen hat. Ich kann das bis heute nicht richtig fassen, wie man aus der Erklärung vielleicht muss man das mal kurz erklären, bei Lupus hat ja das Immunsystem die Immunantwort sozusagen verlernt beziehungsweise fehlgelernt und greift eben Körperzellen an. Ja, und aus dieser simplen Erklärung kommt das. Hm. 13 Jahre später und ich weiß immer noch nicht, was das sollte.
Ja, da ist man schon sprachlos. Ne? Und ich glaube, dass es auch vielen jungen Rheumatikern so geht, dass sie in bestimmten Bereichen richtig scheiß Erfahrungen machen, auch wenn sie offen mit der Erkrankung umgehen. Ne? Es ist immer schwierig, da so eine allgemeine, einen allgemeinen Rat zu geben, was man darauf antworten kann.
Ich glaube einfach in dem Moment ist es wichtig, ich weiß nicht, wer, es hat letztens jemand gesagt, auch im Gespräch, wenn man krank wird, dann trennt sich die Spreu vom Weizen, dann weiß man, wer seine Freunde sind. Und ich meine, es klingt vielleicht hart, aber am Ende ist es tatsächlich so, die, mit denen man wirklich befreundet ist, die versuchen einen zu verstehen, die geben sich Mühe und die sind auch an deiner Seite, wenn es dir wirklich wieder beschissen geht. Und auf die Leute würde ich setzen. Und die helfen einem auch dann durch so einen absoluten Tiefpunkt. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das für Eltern ist, wenn sie sowas begleiten müssen.
Sabine, das gilt nicht nur für euch junge Rheumatiker, das gilt auch für die Eltern. Spätestens, wenn das Kind krank wird, siehst du, wer sind deine wahren Freunde? Wer hilft mit? Wer steht hinter dir? Wer gibt Unterstützung? Und also bei uns ist das eindeutig, dass sich nach der Erkrankung viele sogar abgewandt haben von unseren Freunden, die mit dem Kind nicht mehr was zu tun haben, die aber einfach nicht verstehen konnten, dass ja wir regelmäßig zu Arztterminen, zu Krankenhausterminen, wir haben ja anfangs häufig im Krankenhaus gelegen und dann das Kind nicht alleine gelassen. Mit 2, 3 Jahren lässt man das Kind nicht alleine, da geht man halt als Elternteil mit. Und die Freunde, die zu diesem Zeitpunkt zu uns gehalten haben, das sind heute auch immer noch die Freunde und die sind auch unbezahlbar. Die sind an jeder Zeit, egal was ist, sind immer für jemanden da. Andersrum genauso. Also das betrifft die Eltern wie auch euch selber, wie ihr betroffen seid. Ich kann heute mit Fug und Recht sagen, das, was ich Freund nenne, das ist Freund. Wenn ich ein Endrat geben soll, kann ich nur immer wieder plädieren, wenn man Probleme hat, wenn man nicht klarkommt, wenn Eltern ein Rheumakind haben, einfach die Hilfe der Rheumaliga anzunehmen. In jedem Landesverband gibt es Elternkreise. In jedem Landesverband gibt es einen Elternvertreter, der Ansprechpartner sein sollte oder so ist, der Ansprechpartner ist und einfach die Leute ansprechen. Und wir können nicht mehr machen, also als losfahren und den Eltern einfach persönliche Gespräche anzubieten. Wir können mit den Lehrern persönlich reden. Also wir haben viele Angebote, viele Möglichkeiten. Das wäre mein Endresümee. Wendet euch an die Rheumaliga, wendet euch an die Elternkreise, an die Ansprechpartner. Es gibt immer irgendwo eine Lösung.
Ich glaube, ein ähnliches Resümee können wir für die jungen Rheumatiker eigentlich auch nur ziehen. Ja. Es kommt ganz stark darauf an, wann man krank wird. Also von allem, was ich immer höre aus Garmisch, das sind Freundschaften, die fürs Leben bestehen. Ich war, wie gesagt, nie da, aber ganz einfach auch die Freundschaften, die Kontakte, die ich gefunden habe, seit ich mich in der Selbsthilfe und in der Rheumaliga engagiere, das sind jetzt 13 Jahre Kontakte. Viel mehr Sicherheit und Unterstützung kann es eigentlich nicht geben und man findet da immer jemanden, mit dem man sich unterhalten kann. Nehmt das ist so ein, ja, ich will nicht sagen, wie heißt das schon wieder? Rettungsleine im Prinzip auch gewesen in manchen Momenten. Wenn man da am Boden liegt, da ist immer jemand, der einen wieder mit aufrichtet. Und das ist Gold wert, einfach wirklich nur Gold wert, sich mit jemandem auszutauschen und ja.
Ja, ich kann das auch nur so unterschreiben. Der Austausch und der Kontakt mit anderen Betroffenen hilft einfach unglaublich, einfach weil man bestimmte Sachen in Relation setzt, sich von anderen nochmal Tipps holen kann, wie die bestimmte Situation angepackt haben. Man sitzt einfach halt, so doof sich das anhört, alle sitzen in einem Boot, ne? Also das ist, man kann da ja nur voneinander lernen. Und ich bin immer froh, wenn ich anderen jungen Rheumatikern Tipps geben kann, dass sie nicht die gleichen Fehler machen wie ich, sondern dass ich die Fehler oder den Fehler einmal gemacht habe, dass jemand anders das vielleicht von Anfang an etwas besser anpackt. Und ich finde, dass die Rheumaliga da unglaublich unterstützt, einfach weil wir ein Netzwerk haben und eine Plattform haben. Also sei es die Facebook-Seite oder die zwei Instagram Kanäle, die wir haben, dass das schon mal eine bestimmte Plattform ist, aber dass darüber hinaus halt in der Rheuma-Liga selbst, wenn man Mitglied ist, man halt nochmal viel mehr Kontakt zu anderen kriegt.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mehr über Rheuma und die Deutsche Rheuma-Liga erfahren möchtest, hör dir unsere weiteren Podcast-Folgen an und informiere dich auf unserer Website www.rheuma-liga.de.